Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein großes Wort und ein großer Gedanke, der die Menschen seit jeher bewegt. Aber Gerechtigkeit ist noch weit mehr. Sie ist vor allem eine gewaltige, ewige, unumstößliche Wahrheit, die im Wesen Gottes selbst wurzelt und all sein Handeln und Tun bestimmt und lenkt. Und deshalb ist es so, dass auch der Mensch, der ja im Bilde Gottes geschaffen ist, obwohl er gefallen ist, immer noch, wenn auch nur schwach, gewisse Eigenschaften Gottes widerspiegelt. Und eine dieser Eigenschaften ist ein Sinn für Gerechtigkeit. Und jeder hat ein Gerechtigkeitsempfinden. Das zeigt sich nur schon alleine daran, wie oft man hört, das ist so ungerecht. So ungerecht. Ja, ihr wisst ja, das Leben ist bekanntlicherweise hart, aber dafür ist es wenigstens auch ungerecht. Immerhin etwas. Ein Spaß beiseite. Kinder fühlen sich ungerecht behandelt, weil sie nicht bekommen, was sie wollen. Sie haben nicht den gleich großen Keks gekriegt wie ihren Bruder. Oder nicht gleich viel. Sie durften nicht so lange wach bleiben wie ihre anderen Geschwister. Oder das nicht, oder jenes nicht. Und das ist so ungerecht. So ungerecht. Jugendliche und Teenager, ich denke, ihr kennt dieses Problem nicht, oder? Ihr fühlt euch selten ungerecht behandelt oder missverstanden. Schon gar nicht von uns Älteren, die ja sowieso keine Ahnung haben von irgendetwas. Ich meine, wie könnten wir auch? Wir sind ja schon als Erwachsene geboren und waren nie jung, oder? Naja. Nun, wir, die wir schon ein bisschen reifer sind, es stimmt schon, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch mal jung waren. Und vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort. Wenn die Zeit da ist, dass wir endlich realisieren, dass unsere Eltern nicht komplett neben den Schuhen standen, haben wir meistens bereits Kinder, die denken, dass wir von nichts eine Ahnung haben. Ja, so spielt das Leben. Erwachsene fühlen sich auch oft ungerecht behandelt, weil sie auch nicht bekommen haben oder bekommen, was sie wollen. In der Ehe, in der Familie, mit den Kindern, an der Arbeit, man wird nicht so befördert, wie es doch einem eigentlich zusteht. Oder auch Freunde, die einem ungerecht behandelt. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt in unserem Leben, wo wir denken, dass das irgendwie einfach ungerecht ist. Und wie es üblich ist, sucht man dann gerne immer einen Schuldigen. Irgendjemand muss den Kopf hinhalten. Und in der Regel fällt es uns auch gar nicht schwer, irgendjemand zu finden, der schuld an dieser ganzen Misere ist. Und sollte sich ausnahmsweise niemand finden lassen, dann haben wir auch kein Problem, Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Gott selbst und sein Handeln in Frage zu stellen. Wie oft hört man das? Wo war Gott? Wie kann Gott so etwas zulassen? Und wisst ihr, das ist nichts Neues. Dieses Verhalten ist so alt wie die Menschen selber. Es hat mit Adam und Eva begonnen. Nach dem Sündenfall, als Gott kommt, was sagt Eva? Die Schlange hat mich verführt. Sie ist schuld. Was sagt Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast. Hättest du mir eine andere Frau gegeben, impliziert er damit, dann hätten wir jetzt diesen Schlamassel nicht. Man schiebt die Schuld von sich weg. Und wenn nötig, versucht man sie auch Gott in die Schuhe zu schieben. Und wenn wir uns all diese Dinge vor Augen führen, dann müssen wir eigentlich nicht lange nachforschen oder überlegen, um festzustellen, dass unserem Gerechtigkeitsempfinden irgendwie doch immer ein leichter Beigeschmack von Individualismus oder dass er sehr subjektiv ist, das haftet ihm einfach an. Es ist sehr oft sehr situationsbedingt. Oder man kann es schlicht und einfach so sagen, unser Gerechtigkeitsempfinden ist sehr von Egoismus und Selbstgerechtigkeit geprägt. Denn es geht vor allem in erster Linie darum, dass mir nach meinen Vorstellungen Gerechtigkeit widerfährt. Und ich denke, ihr kennt das alle. Und wir müssen uns also die Frage stellen, gibt es denn überhaupt so etwas wie die Gerechtigkeit? Etwas, was wir sagen können, das ist nun wirklich durch und durch gerecht. Und wenn es es gibt, wer bestimmt denn, was gerecht ist? Wie sieht diese Gerechtigkeit aus? Wie wirkt sie sich aus? Und ist Gerechtigkeit wirklich gerecht? Ist es gerecht? Nun, ich bin sehr froh, dass du so aufmerksam zuhörst und all diese Fragen stellst, denn das sind sehr gute Fragen. Und ich bin auch viel froher, dass wir auch nicht nur Fragen, sondern auch Antworten darauf haben. Klare, eindeutige, ewige, gerechte Antworten. Durch und durch gerechte Antworten. Und ich hoffe nur, dass ich dieser Herausforderung gerecht werde auch, euch heute Morgen aufzuzeigen, was es mit der Gerechtigkeit, von der Jesus selbst spricht, in der Bergpredigt auf sich hat. Und das Thema der Predigt lautet Eigenschaften oder das Wesen und die Auswirkungen der Gerechtigkeit Gottes. Wesen und Auswirkungen der Gerechtigkeit Gottes. Und der Text aus Matthäus 5, Vers 6. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Sie werden gesättigt werden. Nun, Gerechtigkeit ist ein immer wiederkehrendes und absolut zentrales Thema in der Bergpredigt und der Bibel schlechthin. Heute wollen wir den Fokus aber primär auf die Bergpredigt richten. Und ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass wir das Thema wirklich immer wieder finden. In Kapitel 5, Vers 6, eine Glückseligpreisung für die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Vers 10 in Kapitel 5, eine Folge, mit der wir alle rechnen müssen, wenn wir gerecht leben wollen. Verfolgung, übles Nachreden. Vers 20, hier wird's brenzlig. Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Es hat viel, viel damit zu tun, dass wir ein klares Verständnis haben, wovon Jesus hier spricht, wenn es um diese Gerechtigkeit geht. Denn ein Missverständnis kann gravierende, ja fatale Folgen haben. Kapitel 6, Vers 1 kommt Jesus wieder auf dieses Thema zu sprechen. Immer noch Bergpredigt. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt. Und dann werden verschiedene Bereiche aufgezählt, wo wir völlig, völlig neben den Schuhen stehen können. Sieht nach außen zwar super aus, aber ist eine wertlose Gerechtigkeit in den Augen Gottes. Und dann abschließend, in Kapitel 6, Vers 33, trachtet aber zuerst, mehr als alles andere, nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Ihr merkt, viel, sehr viel dreht sich um dieses Thema Gerechtigkeit. Was ist sie? Wie ist sie? Und was sind die Auswirkungen dieser Gerechtigkeit in der Bergpredigt? Und wenn wir von Gerechtigkeit im biblischen Sinn sprechen, und das tun wir, dann ist es zwingend, wirklich zwingend notwendig, dass wir eine Sache ganz klar verstehen. Wenn wir hier ein Durcheinander haben, folgt ein heilloser Salat. Wirklich. Dann haben wir Chaos von A bis Z. Und das ist der erste und einzige Punkt für heute. Dieses Wichtige in Bezug auf Gerechtigkeit. Und zwar müssen wir unterscheiden zwischen Gerechtigkeit in Bezug auf unsere Stellung und unseren Wandel. Stellung und Wandel. Zuerst unsere Stellung. Und ich habe sehr stark den Eindruck, dass diese fundamentale Wahrheit, diese Grundlage des Evangeliums schlechthin, denn es gibt nur eine gute Nachricht, wenn es zuvor auch eine schlechte gegeben hat. Nur der Gegensatz zwischen den beiden macht die gute Nachricht zur guten Nachricht. Und die schlechte, vermeintlich schlechte Nachricht ist, dass stellungsmäßig von Natur aus, so wie wir daherkommen, kein einziger Mensch gerecht ist vor Gott. Keiner. Kein einziger. Römer 3, auszugsweise 10 bis 12, da ist kein Gerechter. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, keiner, der nach Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es geht noch weiter, aber wir belassen es mal mit dem. Und meine lieben Freunde, das beschreibt jeden Menschen. Das beschreibt auch dich und mich, bevor wir errettet wurden. Das war unsere Stellung. Nichts. Nichts zu tun, nicht im Entferntesten, nicht mal ein Verlangen danach, gerecht zu sein. Aber Paulus löst dieses Problem auf, ein paar Verse weiter in Römer 3 wiederum, Vers 21 bis 24, wo es dann heißt, jetzt aber ist, ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst, nicht vergebens, umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist die Rechtfertigungslehre. Das ist die Grundlage unseres Lebens als Christen. Und Paulus greift diesen selben Gedanken immer wieder auf. Einmal auch ganz klar in Philipper 3, die Verse 8 bis 9. Und er folgert Folgendes. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte. All seine vermeintlich gerechten Taten sind Dreck. Eigentlich steht hier Mist. Das, was der Bauer aufs Feld rausschmeißt, was der Überrest ist der Kühe, das ist das, eine stinkige Brühe. Paulus sagt, das ist alles. Das ist die Zusammenfassung all dessen, was ich geleistet habe in meinem Bemühen. Und dann schreibt er weiter, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott, von Gott, die er uns zurechnet, und zwar durch Glauben. Durch Glauben, nicht durch Werke, nicht durch irgendetwas, was wir tun. Durch Glauben. Und was hier beschrieben wird und was so grundlegend wichtig ist und woran wir uns immer wieder erinnern müssen, weil das ist unser aller Vergangenheit, ist die Stellung. Und zwar die Stellung all derer, die Gott durch Gnade aus Glauben gerecht gesprochen hat. Das ist ein einmaliger Akt, das ist der legale, der juristische Aspekt von Gerechtigkeit. Es ist das Heil, es ist die Rechtfertigung, es ist die Rechtfertigung, die Rettung vom Tod zum Leben. Und das ist von A bis Z ein Werk Gottes. Von A bis Z ein Werk Gottes, nicht des Menschen. Und es ist durch und durch Gnade. Nichts als Gnade. Und davon spricht Jesus aber offensichtlich nicht in Matthäus 5, 6. Er sagt nicht, dass wir danach hungern sollen. Denn würde er uns auffordern, nach dem Heil, nach der Rettung zu hungern und zu dürsten, um auf diesem Wege Errettung zu erlangen, dann wären wir ja wieder bei Werksgerechtigkeit. Also kann er das nicht meinen. Denn Paulus hat ganz klar gesagt, durch Werke wird niemand gerecht vor dem Herrn. Unmöglich. Unmöglich. Ja, was meint Jesus dann? Was meint er dann, wenn wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten sollen? Nun, es gibt neben dem stellungsmäßigen, dem legalen Aspekt der Gerechtigkeit auch unseren Wandel. Das ist der moralische, der soziale Aspekt. Der moralische ist die innere Einstellung, der soziale, das, was nachher gegen außen hin bewirkt wird. Und das ist das, wovon Jesus hier spricht. Er spricht davon und erklärt, dass die, die gerecht gesprochen sind, einen nie zu stillenden Hunger haben nach mehr Gerechtigkeit. In ihrem eigenen Leben, aber auch gegen außen hin. Und letztendlich auch, kann man sagen, in einem eschatologischen Sinne, im Sinne, dass wir uns doch alle den Tag herbei wünschen, wo Christus wiederkommt und er regieren wird. Und es wird keine Ungerechtigkeit mehr geben. Nichts. Absolut nichts. Und dieser Tag wird kommen. Das gerechte Verlangen der Gerechten. Und damit wir das richtig einordnen, erinnere ich euch daran, dass die Bergpredigt primär wie ist? Ist sie vorschreibend oder beschreibend? Sie beschreibt. Sie beschreibt das Wesen des Königs, seines Reiches und seiner Bürger und schreibt nicht vor, wie wir denn sein müssen, was wir machen müssen, damit wir da hineinkommen. Nein, es beschreibt, wie es ist. Und indem sie das tut, ist es selbstverständlich, dass sie uns auch als Prüfstein dient. Es ist wie ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, anhand dessen wir erkennen können, wo ich denn überhaupt stehe oder wo meine Defizite sind. Aber sie ist nicht vorschreibend. Sie beschreibt das, was bereits ist. Sie beschreibt das Wesen des Reiches und derjenigen, die dort drin leben, wie sie wandeln. Und in dem Sinne stellt sie quasi das, was hier beschrieben wird, ist das Gütesiegel, könnte man sagen, wahre Errettung. Das Gütesiegel, wahre Errettung. Bürger dieses Reiches zeichnen sich aus dadurch, dass sie diese Dinge, die in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen als glückselig beschrieben werden, auch als solche empfinden. Danach leben, sich davon ernähren. Das ist ihr Lebensinhalt. Das ist das, was uns auszeichnet. Und indem wir eben so leben, erfüllen wir auch unseren Auftrag, auf den Jesus am Ende der Seligpreisungen zu sprechen kommt, nämlich Salz und Licht zu sein. Wenn wir all diese Dinge nicht finden in unserem Leben, wenn das nicht da ist, wenn wir nicht danach hungern, wenn wir nicht in diesen Dingen wachsen wollen, ja, wie wollen wir denn Salz und Licht sein? Worin unterscheiden wir uns dann von der Welt um uns herum, die in Finsternis liegt. Und es ist ein Merkmal von Kindern Gottes, dass sie Hunger haben nach Gerechtigkeit. Hungern und dürsten. Und nichts als diese Gerechtigkeit wird diesen Hunger stillen können. Das ist wie ein Baby. Du kannst dem vorsetzen, was du willst. Es gibt nur eine Sache, dass dieses Baby will. Muttermilch. Nur das wird den Hunger stillen. Und so sind Christen, die, deren Glaube lebendig ist. Sie hungern nach diesen Dingen. Und alles andere, was man ihnen präsentiert, naja, vielleicht, sicher kommt es vor, dass wir da mal fallen und anderen Dingen nachgehen und meinen, unseren Hunger dort stillen zu können. Aber letztendlich Gerechtigkeit. Und so wie sie Gott selbst ist in seinem Wesen, so wie sie uns beschrieben wird in der Schrift, das ist das Einzigste, was letztendlich uns satt macht. Und es ist wie beim Essen. Wenn du isst und satt bist, dann ist das eine tolle Sache, oder? Und dann isst du nie wieder. Naja, dann kriegst du wieder Hunger. Und das ist das, was hier beschrieben wird. Beständiger Hunger. Und ja, wir kommen zur Ruhe und wir wissen, das ist gut und das ist gerecht, aber dann kommt der Hunger wieder. Und wieder. Und es gibt nur eine einzige Sache, die diesen Hunger stillen kann. Es ist Gottes Gerechtigkeit. Nachdem eben, Entschuldigung, gerecht gemacht worden sind, wie wir es gelesen haben im Römerbrief, ist es unser Bestreben, auch gerecht zu leben. Und zwar so, wie Gott bestimmt, dass gerecht aussieht. Denn die Erneuerung unseres Wesens, das neue Herz, das wir bekommen, muss und wird auch zwangsläufig, es geht gar nicht anders, sichtbar werden. Es wird Auswirkungen haben. Nicht automatisch, aber symptomatisch, könnten wir sagen. Symptome, Merkmale, Dinge, die sich äußern aufgrund dessen, was innen passiert ist, die gegen außen hin sichtbar werden. 2. Korinther 5, 15 bringt genau das zum Ausdruck, wenn es heißt, er ist für alle gestorben. Aber nicht einfach, dass wir in den Himmel kommen. Er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wir sind erkauft um einen Preis. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Und im selben Kapitel, nur zwei Verse weiter, Vers 17, dieser bekannte Vers: Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Aber dieses Neue muss sichtbar werden. Und diese neue Schöpfung wächst, sie entwickelt sich. Und sie entwickelt sich in dem, wie sie genährt wird. In dem, wie wir Hunger haben nach diesen Dingen, werden wir wachsen, heranreifen. So wie wir körperlich heranreifen, auch geistlich reif werden, wenn wir diesen Hunger, diesen Appetit nach diesem unverzichtbaren Grundnahrungsmittel namens Gerechtigkeit Gottes haben. Klar gibt es andere Dinge, die wichtig sind, aber etwas absolut Zentrales. Und Jesus unterstreicht das selbst immer wieder, er kommt immer wieder auf diesen Aspekt zu sprechen in der Bergpredigt. Ist diese Gerechtigkeit Gottes. Und was neu ist, wird sichtbar. Es kann nicht verborgen bleiben. Sondern so wie wir einst der Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit frönten, uns von diesen Dingen ernährten, ist es, dass der neue Mensch, die neue Schöpfung, sich nach anderen Dingen ausstreckt und nicht genug davon bekommen kann. Nicht genug. Und Symptome eines erneuerten Lebens sind eben das, sind die Dinge, die wir hier lesen in der Bergpredigt. Angefangen in Vers 3, Dankbarkeit für Rettung aus Gnade. Rettung aus Gnade. Immer wieder ein Denken, dass wir aus Gnade rettet sind, denn das beschreibt er hier, arm im Geist und trotzdem errettet. Völlig unverdient und trotzdem errettet. Ein nächstes Symptom, ein bußfertiges Herz. Selig sind, die da trauern. Das nächste Symptom, Demut vor Gott und Sanftmut gegenüber dem Nächsten. Nächstes Symptom, das, was wir heute anschauen, ein leidenschaftliches Verlangen nach Heiligung. Weil das ist nämlich das, was er hier beschreibt. Dieser Hunger nach Gerechtigkeit ist nichts anderes als eine Umschreibung von Heiligung. Heiligung bedeutet, Gott immer ähnlicher werden. Indem ungerechte Dinge und Sünde abgelegt werden und gerechte Dinge in meinem Leben Einzug finden. Und Heiligung ist der unmissverständliche, ausdrückliche Wille Gottes für alle seine Kinder. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Dies aber ist der Wille Gottes für euch. Eure Heiligung. Das ist das, was Gott will. Das ist sein Anliegen. Weiter. Wer so lebt, das nächste Symptom ist praktische Nächstenliebe, Barmherzigkeit. Dass wir uns um die anderen kümmern, um die Dinge, die sie brauchen. Das nächste ist Freude an der Gemeinschaft Gottes, ausgedrückt in der Glückseligpreisung, die, die ein reines Herz haben. Nur wer ein reines Herz hat, wird sich auch an Gott erfreuen und seiner Gegenwart. Ein unreines Herz wird auf Abstand gehen, wird die Nähe Gottes weder suchen noch finden. Ein weiteres Symptom, das Verlangen als Versöhnte, auch versöhnlich zu leben und Versöhnung zu predigen. Glückselig die Friedensstifter. Glückselig die Friedensstifter. Und ein weiteres Symptom, Verse 10 bis 12, die Bereitschaft, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Hier finden wir Gerechtigkeit wieder. Glückselig, die um der, was? Um der Gerechtigkeit willen Verfolgten? Jetzt tust du das Richtige, das, was gerecht ist, und was ist der Dank? Verfolgung? Es geht noch weiter. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden. Um meinetwillen, freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Ja, wir leben in einer Welt, die gekennzeichnet ist von Ungerechtigkeit. Und deshalb hungern wir hoffentlich alle nach praktischer Gerechtigkeit in unserem Leben. Aber auch nach dieser Gerechtigkeit, die kommen wird, wenn Christus wiederkommt und keine Ungerechtigkeit mehr sein wird auf dieser Erde. Absolut keine. Aber ich denke, ihr pflichtet mir bei. Verfolgung, Schmähung, zurückgestellt werden, Lügenreden können wir nur dann als eine Seligpreisung, als ein Glück erfahren und empfinden, wenn wir wirklich erneuert sind in unseren Herzen. Und wenn wir mehr als alles andere hungern nach Gerechtigkeit, koste es uns, was es wolle. Koste es uns, was es wolle. Ein weiteres Symptom, das letzte, was hier genannt wird, ist eine Verheißung und eine Aufforderung zugleich, nämlich Zeugen zu sein. Zeugen zu sein. Mitarbeiter, von denen der Herr sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Mitarbeiter aussende, denn die Felder stehen weiß zur Ernte. Das ist das, was hier gemeint ist mit Salz und Licht sein. Zeugen sein, so wie Jesus es sagt, seine Abschiedsworte, bevor er vor den Augen der Jünger entschwindet, in Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Nicht aus euch selbst. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben. Das waren die letzten Worte. Zeugen. Und davon spricht er in der Bergpredigt, in den Seligpreisen. Ihr seid Salz, ihr seid Licht. In dem Maße, wie diese Dinge da sind in eurem Leben, habt ihr Leuchtkraft, wird euer Leben geschmacklich sich völlig unterscheiden von allem anderen, was es gibt. Du kannst eine kleine Prise Salz in ein reines Glas Wasser geben. Und selbst wenn es nur ein bisschen ist, du wirst es merken. Du wirst es merken. Das ist das Bild, was hier genannt wird. Und wir lesen abschließend 2. Korinther 4, 1 bis 6. Wir müssen beim nächsten Mal dort wieder einsteigen. 2. Korinther 4, 1 bis 6, wo genau das von Paulus, der ein Knecht Christi ist, den Korinthern weitergegeben wird. Hier sehen wir das Ganze in Aktion. Paulus schreibt: Darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Es ist der Dienst der Versöhnung. Es ist der Dienst, hinauszugehen und das Evangelium den Leuten zu bringen. Wir ermatten nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen der Scham entsagt. Wobei wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit uns selbst jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Paulus sagt, kurz zusammengefasst, Folgendes. Die Art und Weise, wie wir leben, ist gezeichnet von einem Hunger nach Gerechtigkeit. Dinge der Scham, geheime Dinge, findet ihr bei uns nicht. Arglist, auch nicht. Wir haben keine falschen Motive in der Art und Weise, wie wir zu euch kommen oder was wir euch bringen möchten. Wir verfälschen auch nicht das Wort Gottes. Wir passen das nicht an, damit es euch in den Ohren kitzelt. Wir sind gerecht, sagt er, vor dem Herrn. Soweit wir unser Gewissen prüfen können, ist alles in Ordnung. Und dann sagt er, dass er mit einem reinen Gewissen sowohl vor dem Herrn als auch vor den Menschen steht. Jedem Gewissen der Menschen offen empfehlen vor Gott. Und du kennst das, wenn du etwas Ungerechtes gemacht hast, etwas, was nicht richtig ist, dann hoffe ich zumindest noch, dass dein Gewissen dich drückt. Und wir haben Mühe vor Menschen und auch viel mehr Mühe vor Gott. Und Paulus beschreibt hier, um diesen Dienst wahrzunehmen, um nicht zu ermatten, um nicht zu ermüden, um nicht aufzugeben, ist es wichtig, dass wir in diesem beständigen Hunger nach Gerechtigkeit leben, dass sich auch ganz praktisch auswirkt, indem mein Leben sich verändert, damit wir ein gutes Gewissen haben können vor Menschen und vor Gott, um diesen Dienst, der uns anvertraut worden ist, zu tun. Die Frage, die sich stellt: Wonach hungerst und dürstest du? Ich glaube, niemand von uns hat jemals wirklich Hunger gelitten. Klar, wir sagen manchmal, ich bin am Verhungern. Aber das ist weit weg von der Wahrheit. Aber nehmen wir mal der größte Hunger, den du je hattest. Wie herrlich. Wie herrlich ist es, wenn du dann endlich essen kannst. Oder wenn du noch mehr, wenn du durstig bist und wirklich lange Zeit ohne Wasser warst und dann kriegst du was zu trinken. Das ist das Bild. Hungere und dürste ich nach Gerechtigkeit. Oder wie David es schreibt, Wie ein Hirsch nach Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir. Nach dir, der du ein gerechter Gott bist. Wenn dem nicht so ist, dann lasst uns Buße darüber tun, dass es eine Menge andere Dinge gibt, die unseren Appetit scheinbar stillen und doch wir nie satt werden. Alles andere als Gerechtigkeit wird dazu führen, könnt ihr euch so vorstellen, wenn du auf dem Meer bist und nichts zu trinken hast, hast du doch eine Riesenfläche Wasser um dich her, oder? Ist doch auch Wasser. Aber es ist kein gerechtes Wasser in dem Sinne. Und wenn du davon zu trinken beginnst und denkst, naja, sieht doch ganz ähnlich aus, die Farbe stimmt, Geschmack ist ein bisschen anders, okay, aber trinken wir halt das, wir haben nichts anderes. Dann kannst du trinken und du wirst noch durstiger und trinken und du wirst noch durstiger. Und wenn du genug Salzwasser getrunken hast, wirst du daran sterben. Alle anderen Dinge als die Gerechtigkeit Gottes wird geistliche Krankheitssymptome hervorrufen. Fliehen wir zu dem Herrn, dass unser Hunger und unser Durst durch nichts anderes gestillt wird und wir nichts anderes wollen als seine Gerechtigkeit. Lass mich beten. Vater im Himmel, wir leben, weil du uns Leben gegeben hast. Und wir leben auch als solche, die gerechtfertigt wurden, nicht mehr uns selbst, sondern dem, der für uns gestorben ist. So haben wir es gelesen heute. Herr, vergib, wo wir unseren Durst und unseren Hunger mit vielerlei, was immer es sein mag, jeder weiß, was es ist in seinem Leben, Dingen versuchen zu stillen, die uns doch nur hungrig, durstig, ausgebrannt und letztendlich geschwächt zurücklassen. Segne all die, die Appetit haben und sich freuen, am Tisch der Gerechtigkeit sich hinzusetzen und das Festmahl zu genießen. Herr, und gib allen neuen Mut und Kraft, bei denen das nicht mehr der Fall ist oder wo es langsam sich einpendelt, wo man einfach nur isst, weil man irgendwie essen muss, aber keine Freude, kein Genuss mehr daran hat und schon gar keinen richtigen Hunger und Appetit. Herr, lass uns reichlich essen, lass uns reifen, lass uns erstarken an deiner Gerechtigkeit, auf dass dein helles Licht leuchten möge und wir wirklich Zeugen sind zu deiner Ehre in dieser Welt, da wo du uns hingestellt hast. Amen.